So, ihr werdet es vielleicht nicht wissen, aber Lego ist 50 geworden vor ein paar Tagen oder vor vielleicht auch schon letztes Jahr, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, wir haben im Moment viel von Steinen gelesen und da muss ich einfach an meine Lego-Sachen denken, die ich im Keller habe und die ich auch bei mir im Wohnzimmer stehen habe und überall eigentlich stehen habe so ein bisschen, weil ich schon irgendwie, seitdem ich ganz klein bin, mit Lego-Steinen gespielt habe und das immer noch tue. Das hier ist so eine Architektenserie von Lego, wo besondere Gebäude, bedeutende Gebäude für die Architekturgeschichte mit Lego nachgebaut werden, also ein bisschen abstrahiert werden. Man kann aber selbst schon bei diesen Lego-Modellen so ein paar Sachen sehen, die echt wichtig sind für Häuser. Also es gibt Steine, die haben überhaupt keine Bedeutung, die sind irgendwie nur Zierde, wenn wir hier abmachen, ist irgendwie egal fürs Haus. Es gibt hier unten Steine. Hier unten ist so ein Querträger. Wenn ich den wegnehme, dann fällt das ganze Haus hier unten runter. Und in Wirklichkeit ist das Haus aus Stahl. Das habe ich jetzt gerade besucht, als wir im Urlaub waren. Mit Lego kann man das auch nachbauen. Und es gibt so viele Lego-Steine auf der Welt, dass durchschnittlich jeder Mensch 64 Lego-Steine besitzt. Das ist ganz schön viel und jedes Jahr werden so viele Lego-Steine verkauft, dass man damit, glaube ich, 5-mal die Welt umrunden könnte, wenn man immer so Stein an Stein stellen würde. Also die ganze Welt ist voller Lego-Steine. Und das, wie gesagt, seit 50 Jahren. Steine an sich spielen in der Bibel immer wieder eine Rolle. Eigentlich denkt man immer, naja, Stein ist Stein. Jeder Stein ist gleich, Stein ist kalt, ist leblos, ist auch häufig ein Bild für Leblosigkeit, versteinerte Herzen. Kennt vielleicht das Märchen, kriegt das nicht zusammen. Irgendwie, es gibt jedenfalls das versteinerte Herz, das ist ein Märchen. Gibt es auch einen fürchterlich traurigen DDR-Film über das Märchen, also ganz schlimm. Es ist aber so, dass Steine, dass es ganz unterschiedliche Steine gibt. Es gibt Natursteine, so wie diese hier. Das ist ein richtiger Felsstein, das ist ein Naturstein. Der ist nicht gebrannt, ist kein Ziegel oder so, sondern der kommt aus dem Steinbruch. Natürlich ein Grund, warum der hier unten drin ist. Ist sau schwer. Das ist aber nicht der Grund. Wir haben ja vorhin auch schon davon gesungen. Es gibt in der Bibel immer wieder das Bild des Steins, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament geht es meistens nicht um die Leblosigkeit, sondern dann geht es dann eher um Fundament, um Fundamentsteine, damit ein Haus hält. Wir haben vorhin von dem Stein gesungen, der vor Jesus' Grab weggerollt werden musste. Auch unglaublich schwer, wenn man weiß, wie schwer diese Steine hier sind. Oder wie schwer der Tisch hier ist, dann kann man sich ansatzweise vorstellen, wie schwer der Stein ist, der so vor Gräber gerollt wurde. Also wurde ja vor eine komplette Höhle gerollt. Wenn man mal in Jerusalem ist, ich war noch nicht da, kann man sich ja solche Grabhöhlen anschauen. Die haben ja Türen, die sind vielleicht so groß, sodass man also, sag ich mal, in gebeugter Haltung reingehen kann. So ein Stein muss also schon mindestens eine Höhe von 2 Meter haben, um so eine Tür zu verdecken oder 1,80. Der muss also unglaublich schwer sein. Jesus hat das Thema Stein auch immer wieder in Gleichnissen verwendet. Er hat davon gesprochen, hat einfach den Hintergrund, dass das für alle Menschen total präsent sind. Ist für uns sicherlich, für unsere Kinder, für die Lego-Steine. Wenn man beruflich damit zu tun hat wie ich, sieht man natürlich auch immer wieder viele Steine. Wir hier in der Gemeinde oder zu Hause, wenn man irgendwie ein Projekt hat oder so einen Durchbruch macht oder was hochmauert oder wie auch immer, hat auch damit zu tun, ob man will oder nicht. Für Jesus war es, bevor er in seinen Dienst getreten ist, ein Teil seiner Arbeit. Wir lesen immer von Jesus den Zimmermann. Ne? Wir stellen uns das dann vor, Deutschland, macht man seinen Meisterbrief, macht man erst die Gesellenprüfung, dann macht man den Meisterbrief, duale Ausbildung mit Berufsschule und dann ist man Zimmermann oder Maurer oder was auch immer, wenn man nicht studiert und dann hat man eine Profession. Damals und in vielen Teilen der Welt ist das nicht so. Da müssen die Handwerker auf einer Baustelle mehrere Sachen können und sind häufig nicht so spezialisiert wie bei uns. Wenn wir von Jesus dem Zimmermann lesen, dann heißt das nur, dass er wahrscheinlich Häuser gebaut hat. Das heißt aber auch, dass er wahrscheinlich in der Lage war, Ziegel zu machen, dass er wahrscheinlich in der Lage war, mit Steinen umzugehen und unter anderem halt auch mit Holz gearbeitet hat, so wie wir das heute uns bei einem Zimmermann vorstellen. Also, dass er Dachbalken natürlich auch auf seine Häuser gelegt hat. Und da kommt das auch, dass Jesus das Thema nicht weit weg war und es war auch für seine Jünger total präsent. Er hat ja häufig Gleichnisse auch genommen, die aus dem Alltag kommen, wenn man sich die ganzen Gleichnisse anschaut, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen. Also wenn wir über Öl, die Ölbäume reden, wenn wir über Wein reden, wenn wir über Olivenöl reden und so weiter, dann sind das natürlich Sachen, die den Leuten in Israel viel mehr präsent war als bei uns. Bei uns werden nun mal keine Ölbäume angebaut. Das heißt, hätte er hier gelebt, hätte er vielleicht andere Gleichnisse genommen, die für uns präsenter gewesen wären. So ist es auch, dass den Menschen in Judäa und in Israel das Thema Bauen und das Thema Stein natürlich auch ziemlich präsent war. Ich möchte mit euch jetzt was lesen, und zwar im ersten Petrusbrief. Petrus selber kam nicht aus dem Bauen, sondern der war Fischer. Häufig ist es ja so, dass in der sogenannten Bibelforschung, also da, wo Menschen wissenschaftlich die Bibel untersuchen, die Urtexte untersuchen, die griechischen Texte untersuchen, vergleichen mit den lateinischen Texten und ganz krass in die Analyse reingehen, häufig ja auch bezweifeln oder die Autoren teilweise bezweifeln, teilweise auch die Bücher in der Bibel auseinanderpflücken. Beim Petrusbrief ist es tatsächlich so, dass das relativ selten passiert. Es ist auch in der Wissenschaft eigentlich ein ziemlicher großer Tenor, dass dieser Brief tatsächlich von Petrus, also dem Apostel Petrus, geschrieben wurde. Und zwar ungefähr zwischen 60 und 68, bevor er gestorben ist. Es steht nicht mehr in der Bibel, allerdings sagen das die ersten Schriften aus der Kirchengeschichte, dass er also um 68 in Rom verkehrt herum gekreuzigt wurde. Er war zu dieser Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, wahrscheinlich schon in Rom, und er schreibt jetzt nicht an seine Gemeinde in Jerusalem, sondern er schreibt vor allen Dingen an Heiden, die zu Christus gefunden haben. Das ist ein Thema, was ihn sicherlich herausgefordert hat. Man liest das in der Apostelgeschichte, welche Diskussionen auch mit Paulus darüber geführt wurden, weil er natürlich als Jude erstmal gesehen hat, dass Christus für die Juden gekommen ist und die Erkenntnis erstmal kommen musste, dass Christus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern dass er auch für die Heiden gekommen ist und für die ganze Welt gekommen ist. Das hier ist nun 25, 30 Jahre später. Das heißt, Petrus ist sicherlich auch durch den Heiligen Geist in seiner Erkenntnis gewachsen, dass Jesus nicht ein Messias für die Juden ist, sondern dass Jesus ein Messias für die Welt ist und dass er die Welt errettet hat und dass er für die ganze Welt ans Kreuz gegangen ist und für jeden Einzelnen von uns. Ich lese jetzt ein paar Verse aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 4. Steht eine Überschrift bei mir, die eher in den ursprünglichen Texten nicht drin steht, aber die in vielen Bibeln immer wieder verwendet wird. Jesus Christus als Eckstein des Hauses Gottes, die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Er spricht hier also Christen an, die vom Heidentum kommen. Wenn man sich das vorstellt, wie in der Antike heidnische Götter angebetet worden sind, ist es in der Regel so, dass dort steinerne Tempel, steinerne Statuen eine Rolle gespielt haben, dass letzten Endes Steine angebetet wurden und Steinmale errichtet wurden. Und dass diese heidnischen Religionen und auch heute, gerade wenn man in den Hinduismus reinschaut, das Priestertum eine ganz besondere Rolle gespielt hat, wenn man in lateinischen Texten liest, die ja in dieser Zeit geschrieben worden sind, gab es eine ganz klare Priesterkaste, die keine anderen Aufgaben hatten, als sich einem bestimmten Tempel zu widmen und dort stellvertretend für die Gläubigen oder für die Betenden, die welchen Gott auch immer angebetet haben, dort Taten gemacht haben. Also das ging von Dingen, die man sich noch vorstellen kann, irgendwelche Opfergaben, irgendwelche derartige Dinge, bis hin zu Dingen, die wir uns vielleicht weniger vorstellen können, wie Tempelprostitution, was es vor allen Dingen auch im Umkreis von Israel gab. Wenn wir im Alten Testament lesen, lesen wir auch von dem Tempel in Jerusalem, der hier wahrscheinlich noch nicht zerstört ist, als das Petrus schreibt. Vielleicht ist er aber auch schon zerstört. Jedenfalls in diesem Zeitraum, in dem dann Petrus auch gestorben ist, wurde der Tempel in Israel tatsächlich bis zum heutigen Tag ja zerstört. Dieser Tempel wurde war allerdings nicht ein Tempel, wie man sich das bei den Heiden vorstellt, dass man dieses steinerne Mal schafft und dort diesen Gott anbetet und vielleicht in jeder Stadt diesen Tempel errichtet, so wie es im Mittelmeer, weiß ich nicht, wie viele 100 Zeus-Tempel gibt oder wie viele 100 Athene-Tempel es gibt oder Poseidon-Tempel es gibt, sondern es gab einen einzigen Tempel in Israel, noch einen in Samarien, aber das ist nochmal was anderes. In Jerusalem wurde ein Tempel gebaut. David wollte den eigentlich schon bauen, und zwar um dort die Bundeslade auch dann aufzubewahren. Und er hatte das total auf dem Herzen und er durfte diesen Tempel nicht bauen, sondern sein Sohn hat ihn dann gebaut. Dieser Tempel wurde immer wieder umgebaut und auch erweitert. Und der Tempel, den dann Jesus gesehen hat, wurde, glaube ich, von Herodes dem Großen gebaut. Also vor seiner Zeit noch. Dieser Tempel galt den Juden als der Ort, in dem Gott tatsächlich offenbar wird und Gott gelebt hat, als Gottes Zuhause auf dieser Welt. Und das hatte tatsächlich, das hat sich auch manifestiert, das war materiell tatsächlich derart sichtbar, dass allerheiligsten Dinge passiert sind, die man sich nicht wirklich erklären könnte. Es gab auch Priester im Judentum, die im Tempel gedient haben, die auch die Opfer, die Menschen gebracht haben, dann auch dargebracht haben. Und es gab einen Hohepriester, der einmal im Jahr nur in das Allerheiligste reingegangen ist. Und die hatten ein Seil, einen Strang am Fuß. Und es kam immer mal wieder vor, dass ein Hohepriester so viel Sünde auf sich geladen hatte, dass er im Allerheiligsten ums Leben gekommen ist. Und dann hatte er diesen Strang am Fuß, damit man ihn dann wieder rausziehen kann, den Körper, damit er nicht drin liegen bleibt. Also hat sich Gott tatsächlich dort so manifestiert, dass die Sünde diesen Hohepriestern, wenn sie Sünde auf sich geladen haben, dass er zum Verhängnis geworden ist und sie dort ihr Leben gelassen haben. Wir haben diesen Tempel als Christen nicht. Wir haben sicherlich uns auch viele Tempel gebaut. Es gibt jedenfalls in Europa und auch da, wo viele Christen leben, große Kirchen. Die wurden auch schon von vornherein, wurden große Kathedralen gebaut. Allerdings nicht nur eine, so wie das im Judentum üblich war, sondern halt überall als Versammlungsstätten. Und sicherlich ist es so, sie haben manchmal mehr, manchmal weniger ihre Qualität. Das kann man beurteilen, wie man mag. Manche Baustile mag man vielleicht auch, manche nicht. Letzten Endes sind es steinerne Gebäude, die keine große Bedeutung im eigentlichen Sinne, jedenfalls im geistlichen Sinne haben. Das ist ja auch immer eine Frage der Motivation. Sicherlich gibt es Kirchen, die von Menschen gebaut worden sind, die damit Gott dienen wollten, die damit Gott verherrlichen wollten, die wirklich ihr Leben dafür eingesetzt haben, damit diese Kirche Gott zur Ehre wird und wo geistliche Prinzipien ganz, ganz wichtig beim Bauen waren. Viele Kirchen, gerade wenn man... ich will jetzt keine herausgreifen, aber es gibt jedenfalls viele Kirchen, die haben eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Das ist eigentlich eher eine Manifestation der Macht desjenigen, der die Kirche gebaut hat. Sei es nun ein Bischof, sei es ein König, sei es ein Kaiser, sei es eine Kirche an sich, sei es eine Gemeinde, die haben damit eher gezeigt, so wir sind toll, wir sind reich und wir zeigen das, indem wir diese großen Kirchen bauen. Wenn man sich das vorstellt, im frühen Mittelalter haben die meisten Menschen bei uns in irgendwelchen Lehmhütten gewohnt und in der Mitte stand eine große steinerne Kathedrale. Da war klar, wer das Geld hat und wer die Macht hat und wer Recht hat. Da ging es nicht gerade darum, jetzt vielleicht Gott ausschließlich zu loben. Das war dann eher, sage ich mal, die geistliche Herleitung dafür, dass so viel Geld, was man eigentlich für andere Dinge hätte ausgeben können, fürs Bauen ausgegeben wurde. Als dann unsere Könige und unsere Fürsten nicht mehr so christlich waren, wie sie es vielleicht vorher vorgegeben haben, haben sie das Geld dann auch nicht mehr für ihre Kirchen ausgegeben, sondern waren dann ehrlicher und haben damit Schlösser gebaut. Ja. Gerade in der Zeit, wo dieses Gottesgnadentum nicht mehr so wichtig war und im Absolutismus haben auch die Bischöfe keine großen Kirchen mehr gebaut. Auch die haben sich große Schlösser gebaut und waren damit eigentlich ehrlicher als diejenigen, die riesigen Kirchen gebaut haben. Und hier steht aber ganz klar drin, für uns Christen ist eigentlich der Tempel als gebauter Tempel gar nicht das Wesentliche, sondern hier steht, dass wir ein geistliches Haus bauen sollen. Ein geistliches Haus ist natürlich kein materielles Haus. Wir haben hier einen Saal, wir bauen hier auch rum, wir machen links und rechts und gehen auf die andere Straßenseite und bauen einen größeren Saal, aber unsere Räumlichkeiten hier haben nicht den Sinn, dass wir irgendwie zeigen wollen, wie toll wir sind, wie viel Geld wir haben oder so. Eher im Gegenteil, sondern sie haben einen ganz klaren Zweck. Und zwar ist eigentlich der Zweck, den wir ja hier mit unseren Räumen verfolgen, ja nicht einen Tempel zu bauen für Gott und irgendwie zu zeigen, so wir machen es jetzt hier so besonders schön für Gott, sondern wir bauen hier ja Räume, um Gott Raum zu geben und um für uns als Gemeinde einen Rahmen zu finden und für uns als Versammlungsräume. Ja, ich beantrage, wenn ich hier eine Nutzungsänderung für uns beantrage oder einen Bauantrag beantrage, ich ja nicht einen Neubau einer Kirche oder so, sondern ich beantrage einen Gemeindesaal. Das ist baurechtlich gesehen nichts anderes als ein Versammlungsraum. Und hier steht: Lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Da steht der Gedanke hinter, hier bei Petrus, der auch nicht nur bei Petrus steht, sondern der auch von Paulus immer wiederholt wurde, dass wir ein Haus bauen, was nicht physisch ist, sondern ein geistliches Haus. Das bedeutet, dass wir zusammen als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Christen zusammen ein Haus bauen und damit Gott Raum geben. Das heißt, wir brauchen Raum, wir brauchen Gott nicht physisch Raum geben, wir brauchen dieses Allerheiligste für uns nicht mehr. Der Tempel ist zerstört und der Tempel wird erst wieder aufgebaut, wenn Jesus wiederkommt, so steht es in der Offenbarung drin. Und wir brauchen diesen Raum nicht, sondern Jesus soll mitten unter uns sein. Gott soll mitten unter uns sein und er soll nicht in seinem Allerheiligsten sein. Wir haben keinen Vorhang zwischen uns und Gott, sondern wir haben die Möglichkeit, miteinander ein Haus zu bauen, ein geistliches Haus, in dem Jesus mitten unter uns lebt und präsent ist. Das bedeutet auch, was hier dann im selben Vers noch steht, dass wir den eigentlichen Priester nicht mehr benötigen. Dadurch, dass es keinen Tempel mehr für uns gibt, der für uns von Bedeutung ist, gibt es auch die Opfer nicht mehr, von denen wir im Alten Testament reden. Wir brauchen keinen Priester mehr, wir brauchen keinen Mittler mehr, der für uns die Tauben schlachtet oder meinetwegen auch den Weihrauch verteilt oder andere Dinge, kultische Dinge für uns tut, sondern wir sind selbst gegenüber Gott verantwortlich. Wir stehen Gott direkt gegenüber und jeder von uns ist dazu berufen, Priester zu sein. Priester vor Gott und für Gott. Was macht ein Priester? Im Alten Testament habe ich eben ja schon gesagt, eine seiner Aufgaben ist, Opfer darzubringen. Eine Aufgabe ist, zu sein, Mittler zu sein zwischen den Gläubigen und Gott. Wenn wir das auf uns übertragen, wie bringen wir Opfer dar? Hier steht, dass wir geistliche Opfer darbringen sollen, dass das unsere Aufgabe ist. Und zwar geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Geistliche Opfer können zum Beispiel sein, dass wir einen Lebenswandel führen, der Gott gefällig ist. Das heißt, dass wir, indem wir uns Mühe geben, so zu leben, wie sich Jesus das wünscht. Ein geistliches Opfer kann sein, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche zurückstellen, um Jesus wirken zu lassen und auf ihn zu warten und ihm die Möglichkeit zu geben, mit unserem Leben das zu machen, was er sich vorstellt. Und Petrus, der kein Schriftgelehrter war, so wie Paulus, er hatte keine religiöse Ausbildung, hatte trotzdem sicherlich in den 25, 30 Jahren, seitdem Jesus gekreuzigt wurde und dem Zeitpunkt, wo er das ja schreibt, hat er sicherlich die Möglichkeit, noch viel intensiver in den Schriften zu lesen. Schreibt dann weiter. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Er spricht also zuerst in Vers 4, wie ich es schon gesagt habe, von dem lebendigen Stein, den wir sein sollen. Und wir sind aber nicht ein Stein, der irgendwo in der Luft rumfliegt. Ja, Steine sind schwer, Steine müssen aufeinander gebaut werden. Und auch bei Lego ist das so. Ich muss immer schauen, wie das Ganze hält und welche Steine wie aufeinander sitzen. Wenn ich mir das also hier angucke, ja, jetzt habe ich hier unten diese Querverbindung und wenn ich die jetzt hier rausnehme, so, keine Angst, ich habe noch die Anleitung, ich kann das wieder zusammenbauen. Wenn ich das hier unten rausnehme, dann fällt das ganze Ding hier auseinander. So, ich mache es jetzt nicht. Es sitzt schon ein bisschen länger aufeinander, deswegen ist es auch schon so verstaubt. Ich kann ihn hier unten rausnehmen, dann fällt das ganze Ding auseinander. Und das, was wir mit unseren Steinen bauen und was wir in unserem Gemeindebau machen, jetzt nicht in physischer Sicht, sondern in geistlicher Sicht, kann auch nur funktionieren, wenn wir auf unserem Fundament bleiben, und zwar auf diesem Eckstein, den er sagt, und dieser Eckstein ist Jesus Christus. Und ein Eckstein ist das, was man heute beim Bauen selten noch braucht, weil wir meistens unsere Fundamente aus Beton gießen. Wenn man allerdings diese technische Möglichkeit nicht hat und wie man damals gebaut hat, dann gibt es Fundamentsteine und dann gibt es einen Eckstein, wo einfach unterschiedliche Fundamente aufeinanderstoßen und auch statisch eine besondere Bedeutung hat. Da war das vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher. Und dann gibt es oft das Bild, dass die Apostel und die Evangelisten die Fundamentsteine sind und Jesus Christus ist der Eckstein, der das alles zusammenhält. Für uns ist er also der Eckstein. Für uns ist das Evangelium von Jesus Christus, dass er für unsere Sünden gestorben ist und er den Tod besiegt hat und auferstanden ist und dass wir durch ihn zum Vater kommen können. Das ist für uns unsere Grundlage, das ist unser Eckstein. Wenn wir diesen Eckstein verlieren, dann können wir auch dieses Haus nicht bauen, dann können wir unser Priestertum nicht wahrnehmen, dann können wir diesen Tempel nicht bauen. Für diejenigen, die nicht glauben, ist dieser Eckstein unverständlich. Für die ist dieser Eckstein derjenige, der sie ärgert, in dem Sinne, dass Aussagen des Evangeliums vielen Menschen, die nicht glauben wollen oder können, ein Ärgernis sind, indem sie es lächerlich finden oder indem sie es einfach nicht verstehen oder es für antiquiert halten oder meinen, so aufgeklärt zu sein, dass es für sie keine Rolle mehr spielt. Und trotzdem ist es auch ein Stein, an dem sie sich immer wieder stoßen. Also das kann man oder kann ich zumindest immer wieder beobachten, selbst die Menschen, die sich lächerlich machen über meinen Glauben oder über unseren Glauben oder über den Glauben generell oder lächerlich machen über Menschen, die mit Gott einen ganz besonderen Weg gehen, die sich lächerlich machen über Menschen, die meinen, dass sie Pasteure werden wollen oder dass sie in die Missionen gehen oder dass sie ihr Leben Jesus geben wollen, in welcher Kirche, in welcher Gemeinde auch immer. Diese Menschen werden häufig belächelt. Und das zeigt, dass dieser Eckstein tatsächlich der Stein des Anstoßes und des Ärgernisses ist, wie es hier beschrieben ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist ein Zitat aus Hosea, was er jetzt sagt, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Er spricht hier ganz deutlich vor allen Dingen die Christen an, die aus dem Heidentum herauskommen. Die Juden haben sich und tun es immer noch, und das ja auch völlig zu Recht, sehen sich als auserwähltes Volk an. Das geht so weit, dass auch christliche Kirchen heutzutage meinen, dass Judenmission keinen Sinn macht. Das kann man natürlich auch völlig anders sehen, aber es gibt jedenfalls diese Argumentation, dass gesagt wird, nein, das ist Gottes auserwähltes Volk, es ist nicht unsere Aufgabe, ihn Jesus zu bringen, denn sie haben Gott schon in ihrem Leben, in dem Gott sie schon auserwählt hat. Und für die Heiden ist es jetzt so, die sich zu Christus bekehrt haben, dass sie natürlich auch in Konflikte geraten sind mit den Juden, die sich zu Christus bekehrt haben. In dem Sinne, dass natürlich die Juden sich sowieso als auserwählt erkannt haben und Jesus für sie eine automatische Folge vielleicht aus ihrem Glauben heraus war, denn sie konnten ja im Alten Testament lesen, was über Jesus dort schon steht und haben dann erkannt, jawohl, er ist der Sohn Gottes, der uns Juden schon prophezeit wurde und er ist für uns gekommen, er ist unser Messias, auf den wir gewartet haben. Das heißt, für die Juden der damaligen Zeit und auch natürlich für Juden heute, die sich vielleicht zu Christus bekehren, ist, dass sie sich immer noch als Juden fühlen und das ist ja auch richtig so. Das heißt, es gab ja große Diskussionen im Urchristentum, gerade auch zwischen Paulus und Petrus, was wir in der Apostelgeschichte lesen und mit Jakobus. Ja, was machen wir denn nun? Sind wir denn nun jetzt noch Juden? Sind wir keine Juden mehr? Müssen wir beschneiden? Ja, wie sieht es aus mit einem Griechen ohne jüdischen Hintergrund, der Christ wird? Müssen wir ihn beschneiden? Geht für ihn das Beschneidungsgebot? Gehört er zum auserwählten Volk? Wir sind doch das auserwählte Volk. Und diese Diskussion und dieses Verständnis, das kann man heute immer noch sehen. Ich habe einen Juden kennengelernt oder ein jüdisches Paar kennengelernt. Wir haben als Hauskreis haben wir uns die Synagoge in Stöcken angesehen. Das ist eine sehr liberale jüdische Gemeinde. Und da hat uns dann dieses junge Paar, die da für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind, die haben uns dann da rumgeführt, die haben uns das gezeigt, die haben uns auch die Tora gezeigt und haben gezeigt, wie man die liest. Und es wird ja auch auf Hebräisch gelesen. Und dann haben wir zum Schluss ja auch unsere Fragen gestellt und wir waren echt also zurückhaltend. Es ging ja jetzt nicht darum, irgendwie denen jetzt noch irgendwie, also wir wollten da jetzt nicht missionarisch oder evangelistisch sein, sondern wir wollten einfach nur mal wissen, was macht ihr denn und wie seht ihr euch selber und wie geht's euch in Deutschland und so weiter. Ich war noch nie vorher in der Synagoge, ich war noch nicht in Israel. Und irgendwann dann, wenn man sich so länger unterhält, kommt dann natürlich trotzdem dann irgendwann die Frage, ja, und wie seht ihr Jesus Christus? Ja, weil der ist natürlich für, das brennt uns natürlich trotzdem unter den Nägeln, auch wenn wir vielleicht dann nicht damit so ins Haus platzen wollten, einfach auch aus Respekt den Menschen dort gegenüber. Und es war dann für den Monty, der uns da durchgeführt hat, war das ganz klar, entweder bin ich Jude oder ich bin Christ. Das heißt, wenn ich ein Jude bin, der an Christus glaubt, dann bin ich halt kein Jude mehr, dann verlasse ich das Judentum. Aber sonst werde ich als Jude geboren. Also es war jetzt für ihn zumindest in der liberalen Gemeinde, das mag wieder in einer jüdischen Gemeinde vielleicht völlig anders aussehen, war es so, ich bin Jude von Geburt an, es ist ja eine Sozialisation, also keine Sozialisationsgeschichte, sondern es ist eine Geburtsgeschichte. Ich bin als Jude geboren, ich wurde beschnitten, ich hatte vielleicht eine Bar Mitzwa irgendwann und ich bleibe Jude, ich bin dann in diesem Glauben drin, ob ich nun tatsächlich glaube oder nicht, spielt dann weniger eine Rolle, sondern das ist dann eher so mein, vielleicht mein sozialer Status oder meine soziale Identifikation, dass ich Jude bin. Und seine Meinung dazu war, wenn ich einen Freund habe, der bei mir aus der jüdischen Gemeinde kommt und er sagt, ich nehme Jesus als Messias an, dann ist er kein Jude mehr. Und das werden die Juden damals denen nicht anders gesagt haben. Es wird Saulus, bevor er zum Paulus wurde, denen auch gesagt haben, ihr seid keine Juden mehr, ihr glaubt an diesen Messias, an den wir nicht anerkennen, das heißt, ihr seid dann keine Juden mehr. Und er sagt, seine Auffassung dazu ist ganz klar, dann sag, dass du Christ bist, dann darfst du ja auch Christ sein, aber dann bist du halt kein Jude mehr und für ihn ist natürlich ein großer Stein des Anstoßes tatsächlich messianische Juden, die sagen, nein, wir sind Juden und glauben an Christus. Und diese Diskussionen, aber das ist ja nichts Neues, das haben die Apostel hier auch schon gehabt und das haben die Urgemeinde auch schon gehabt und dann mussten die sich auseinandersetzen und hier stellt Petrus, was man jetzt auch als Entwicklung in seinem Leben erkennen kann, dass der Heilige Geist ganz viel in ihm gewirkt hat, stellt er es jetzt auch, bezieht er sich auf Textstellen, die im Alten Testament eigentlich das Volk Israel gemeint haben und jetzt aber von ihm ausgelegt werden auf Christen heute und zur damaligen Zeit. Nein, wir sind da jetzt das auserwählte Geschlecht, wir sind auch das auserwählte Volk und wir gehören dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben und dass wir ihn als Herrn für uns annehmen, sind wir Gottes Volk. Und das ist, glaube ich, für einen Juden erstmal eine riesige Erkenntnis und es ist für die Heidenchristen vor allen Dingen eine große Erkenntnis, dass wir nicht einfach so ein Anhängsel sind, ja, dass wir jetzt irgendwie uns einer jüdischen Sekte anschließen oder so, sondern nein, wir gehören jetzt damit zu Gottes Volk, ob nun die Juden das anerkennen oder nicht. Wir sind ein heiliges Volk, wir gehören jetzt Jesus Christus, uns wird ein Priestertum geschenkt und wir zusammen als Gemeinde, als christliche Gemeinde bilden ein geistliches Haus, bilden einen geistlichen Tempel, in dem Gott mitten unter uns wohnt. Nicht nur unter uns als Gemeinschaft, sondern im Herzen jedes Einzelnen von uns. Und so geht das dann für jeden Einzelnen von uns auch. Wir sind Steine in diesem geistlichen Haus. Unser geistliches Haus heißt hier Koinonia. Und jeder von uns ist ein Stein in diesem Haus. Und wir haben als Basis und als Eckstein unten drunter Jesus Christus. Das muss uns immer bewusst sein. Und wir haben als Steine ganz unterschiedliche Aufgaben hier in unserem Haus, in unserer Gemeinschaft. Wenn man sich das anguckt, nicht jeder Stein hat dieselbe Aufgabe in einem Haus. Ja, diese Steine hier unten sind eigentlich Pflastersteine. Die werden eigentlich in der Fußgängerzone oder in der Einfahrt verlegt. Das ist ein Naturstein. Es gibt Steine, die sicherlich eine Fundamentbedeutung haben. Es gibt Steine, die haben ganz tolle Wärmeeigenschaften. Das heißt, die haben ganz tolle Speicherfähigkeiten. Es gibt Ziegel, die werden mit einer innenliegenden Dämmung gebaut, sodass man auf ein Wärmedämmverbundsystem verzichten kann. Die haben ganz tolle Dämmeigenschaften. Es gibt Ziegel im Hausbau, die haben eine tolle Druckbelastung. Das heißt, man kann sie im Sturz einsetzen. Es gibt Ziegel, die haben ganz tolle optische Eigenschaften, sodass man sie in Fassaden einsetzt oder im Innenraum einsetzt, und so ist es bei uns auch. Wir sind unterschiedliche Steine und jeder von uns hat eine unterschiedliche Aufgabe, je nachdem, was Jesus ihm sagt und je nachdem, welche Talente Jesus einem auch schenkt in dieser Gemeinde. Meine Aufgabe ist sicherlich anders als Ralfs Aufgabe und oder als Stefans Aufgabe oder das ist Josefs Aufgabe, und sicherlich haben wir viele Überschneidungspunkte, aber letzten Endes setzt uns ja dann Jesus dort ein, wo er es für sinnvoll hält und wo wir dann für das Gesamtgebäude wichtig sind. Und ich kann dann auch nur jeden ermutigen, einfach zu schauen, wenn ich hier in dieser Gemeinde bin und das Gefühl habe, ich bin hier noch ein Stein, der irgendwie durch die Gegend fliegt, einfach mal zu gucken, so, wo gehöre ich denn hier hin und was ist hier vielleicht meine Aufgabe und wo möchte ich vielleicht hier sein. Und das können, wie gesagt, das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein, so wie ich jetzt mit den Geschwistern versuche, Truppen zusammenzustellen, um drüben was zu bauen. Da gibt es auch völlig unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, was ich kann und was ich mag und wozu ich in der Lage bin. Und so gibt es das hier im Alltag und so gibt es das auch im geistlichen Bereich. Die einen haben sie das Talent, für Menschen zu beten und für die Gemeinde zu beten und für Geschwister zu beten. Andere haben vielleicht das Talent zu sagen, so, ich besuche Kranke, ich kann das Leid ertragen, ich kann den Geruch von Kranken ertragen, ich gehe gerne ins Krankenhaus. Es gibt Menschen, die sagen, ich sauge den Fußboden oder ich gehe auf die Straße und bringe den Menschen das Wort, und andere Leute machen noch was völlig anderes. Also es ist nicht so, dass der eine Stein wichtiger wäre als der andere. Der allerwichtigste Stein ist unten drunter und der ist Jesus Christus. Der hat sicherlich eine ganz andere Bedeutung, aber alle Steine werden einfach benötigt, damit das Haus steht. Und wenn der Fenstersturz weg ist, fällt das zusammen. Und wenn unten ein Stein fehlt, fällt das auch zusammen. Und wenn oben ein Stein fehlt, dann zieht's auch und es wird kalt. Und dieses Bild des Steins, das kommt halt auch immer wieder vor, und das gab es jetzt in dieser Woche auch in den Losungen. Das fand ich ganz schön. Ich habe ja, Jörg hatte mich gebeten, übers Bauen zu predigen, natürlich im Hinblick auch auf dessen, was dann in der Herrenstraße 8 passieren soll. Und dann hatte ich mich damit schon so ein bisschen beschäftigt. Dann kam die Hiobsbotschaft, dass die Stadt also Nachforderungen hat, dass sich also alles wieder verschiebt. Da vorne ja einen Zettel aufgehängt. Und dann wollte ich eigentlich predigen über das Ausharren. Ja. anderes Thema, hat dann viel besser reingepasst. Und dann bin ich aber doch wieder umgeschwenkt auf das Bauthema. Und das war dann Anfang der Woche am Dienstag auch in den Losungen, stand dann Apostelgeschichte 17, Vers 24, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Das heißt, der Tempel, der mit Händen gemacht ist, die Kirche hat vielleicht, die Marktkirche hat vielleicht einen Charme, und ich will gar nicht ausschließen, dass man da Gott findet. Ich habe da auch schon tolle Erlebnisse mit Gott gehabt, als ich mal alleine in der Marktkirche drin war, aber Gott lebt nicht in dieser Kirche. Und wenn ich die Kirche abreiße, macht das auch nichts. Das ist zwar vielleicht kulturhistorisch oder architektonisch ein Verlust für die Stadt, aber für Gott ist das kein Verlust. Ich reiße gerade mit unserer Firma eine katholische Kirche in Empelde ab. Die wurde vorher entweiht. Ja, wir haben irgendwelche Gemeinden zusammengelegt und haben die Kirche entweiht und haben sie dann verkauft, und wir reißen jetzt ab und bauen da Mehrfamilienhäuser. Und ich dachte auch erst, ja, wie schlimm und wie schade. Ja, ich reiße das Haus Gottes ab, aber das ist natürlich irgendwie Quatsch. Das ist irgendwie ein 50er-Jahre-Bau, der nicht mehr funktioniert. Und die Gemeinde hat sich da anders entwickelt, es sind weniger oder mehr, ich weiß es nicht. Jedenfalls spielt der Stein im eigentlichen Sinne für Gott keine Rolle. Zum Schluss möchte ich noch einen Vers lesen, aus Psalm 127 steht, wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wacht der Wächter umsonst. Es kommt also darauf an, dass dieses Haus, von dem ich gesprochen habe, das geistliche Haus, dass das vom Herrn gebaut werden muss und dass es vom Herrn gesegnet sein muss, und all das, was wir tun, auch hier zusammen, oder auch drüben in der Herrenstraße 8, oder wenn wir hier das Café International machen oder Street Church oder Männerfrühstück oder Frauenfrühstück oder Kinderarbeit. Wenn der Herr hier nicht baut, dann ist unsere Arbeit und unsere Mühe umsonst. Das heißt, wir müssen unseren Blick auf unsere Basis richten und auf unseren Eckstein richten, und dann kann die Arbeit auch gelingen und dann liegt auch der Segen drauf. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Basis bist. Ich danke dir, dass du der Eckstein unseres Hauses bist. Und ich danke dir, dass du keine Tempel benötigst, die aus Stein sind, dass du keine Häuser benötigst, die aus Stein sind. Ich danke dir, dass wir nicht daran arbeiten müssen, unsere Opfergaben zusammenzusammeln im materiellen Sinne, sondern dass wir unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz auf dich richten können und somit dir geistliche Opfer darbringen können. Ich danke dir, dass wir Teil sein dürfen an deinem Haus. Ich danke dir, dass du sowohl das Haupt deines Leibes bist, als auch der Eckstein unseres geistlichen Tempels. Und ich bitte dich, dass du uns begleitest hier als Gemeinde, dass du uns begleitest als Geschwister, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in Hannover und auf der ganzen Welt. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hier ganz konkret natürlich auch begleitest als Männer für die Aufgaben, die vor uns sind, drüben in der Herrenstraße 8 oder auch die Restarbeiten, die wir hier machen wollen. Wir können hier sicherlich kein Zuhause schaffen, in dem es kuschelig und schön und warm immer ist, aber wir wollen hier einen Rahmen schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen, wo wir uns als Geschwister treffen können, wo du Raum hast und wo Menschen einfach dein Wort hören können. Das ist unser Ziel und das ist unser Anliegen, und wir bitten dich da um deinen Segen und um deine Gnade. Amen.